Heute habe ich Gerrit zu Gast. Gerrit ist Leiter des Produktmanagements bei Foslo Rail Services und beschäftigt sich tagtäglich mit der Frage, wie man Schienen effizienter, sicherer und nachhaltiger instand hält. Und das ohne den Bahnverkehr zu stören. Gerrit bringt als Ingenieur und Produktmanager nicht nur technisches Know-how mit, sondern auch die Erfahrung, wie man Innovationen in einem traditionellen, aber hochkomplexen Umfeld wie der Bahnbranche vorantreibt. Er denkt Instandhaltung neu. Mit Digitalisierung, smarter Messtechnik und innovativen Prozessen. Foslo selbst ist einer der weltweit führenden Anbieter für Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Schieneninfrastruktur Instandhaltung und hat sich auf den Lebenszyklus des Fahrwegs Schiene spezialisiert. Neben Schleif- und Fräsmaschinen stellt Foslo auch Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen und Weichensysteme her. Ein Beispiel für ein innovatives Verfahren ist das sogenannte High-Speed Grinding, das Schienen in vollem Bahnbetrieb bearbeitet, ohne dass der Bahnverkehr ausgebremst wird. Die Entwicklung solcher Technologien ist anspruchsvoll, aber Gerrit und sein Team haben eine clevere Möglichkeit gefunden, Innovationen nicht nur umzusetzen, sondern auch gezielt vorzuziehen, also Entwicklungen früher anzustoßen und schneller auf die Schiene zu bringen. Wie genau das funktioniert, welche Rolle Fördermittel dabei spielen und warum sie nicht nur Kosten senken, sondern auch strategisch eingesetzt werden können, um Innovationen zu beschleunigen. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen. Also herzlich willkommen, Gerrit.
Guten Tag, Christopher. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben, uns bezüglich des Themas einmal auszutauschen. Auch vielen Dank für die nette Einleitung. Ich greife mal gleich das Wort Innovation auf, was du auch in deiner Einleitung genannt hast. Innovationen sind bei Foslo ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Bahnbetrieb effizienter, sicherer, nachhaltiger zu gestalten. Und eine unserer Technologien, das High-Speed-Grinding-Verfahren, hast du auch schon genannt, der wir tatsächlich mit 80 km/h im regulären Schienenverkehr fahren und gleichzeitig die Schiene bearbeiten. Ziel ist es, Fehler, die entstehen können. Zwar ist das ein Stück Metall und wenn man nicht aus der Branche kommt, sagt man, naja, also das Stück Metall, das kann ja gar nicht kaputt gehen. Doch, es können Fehler entstehen und wir haben mit unserem präventiven Verfahren eine Technologie, die diese Fehler vorbeugen kann und die Lebensdauer der Schiene erhöhen kann. Das ist gut und gut anwendbar, aber auch für die Zukunft nicht ausreichend. Wir müssen noch einen Schritt weiter. Wir müssen an eine noch optimiertere Bearbeitung kommen. Und deshalb haben wir damals unser Projekt Smart Maintenance gestartet. Und Inhalt dieses Projektes ist, dass wir auf unserem High-Speed-Grinding-Zug integrierte Messsysteme und Prüfsysteme für die Schiene integrieren und mithilfe von Big-Data-Analyse diesen Schienenzustand vollständig erfassen können. Denn das große Ziel, was auch in der gesamten Branche besteht, ist die prädiktive Instandhaltung. Also Fehler vor ihrer Entstehung, diese Fehlerentstehung selbst zu bekämpfen und nicht nur zu reagieren, nachdem die Fehler bereits entstanden sind.
Also hast du jetzt schon ein paar echt auch innovative Ansätze, Big Data gerade genannt, Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung, rechtzeitige, bedarfsgerechte Wartung. Hohe Geschwindigkeiten, keine Störung des Bahnverkehrs. Ich glaube, der Innovationsgehalt springt einem ja förmlich ins Gesicht. Wie ist die zweite Komponente, dieses Thema Fördermittel? Woher kam das und wie habt ihr euch dem genähert?
Also wir haben viele innovative Themen in der Pipeline und eins davon war tatsächlich, oder ein zentrales war das Smart Maintenance Projekt. Und wir hatten Fördermittel immer mal gehört und leicht auf dem Radar, haben das damals aber nicht zum Start des Smart Maintenance Projektes parallel verfolgt. Und die große Erkenntnis war eigentlich, als wir mitbekommen haben, dass man Fördermittel und dann auch passend für dieses Projekt rückwirkend erhalten kann. Und das vereint sich super mit unserem Ehrgeiz, dauerhaft unsere Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und auch Ziele vorzuziehen. Denn das ist etwas, was die Branche in Bezug auf Digitalisierung und Fortschritt unbedingt braucht.
Also wenn ich das zusammenfassen darf, ihr habt im Grunde losgelegt, weil Smart Maintenance, das Projekt stand überhaupt nicht in Frage, dass das passieren soll. Das brauchtet ihr, das wolltet ihr machen, um vorwärts zu kommen. Und dann habt ihr, seid ihr quasi drauf gestoßen, auf diese, ist ja in Deutschland auch seit 2020 erst möglich, dass man, wenn ich das Instrument spoilern darf, sozusagen über die steuerliche Forschungszulage auch rückwirkend für die letzten 4 Jahre für schon begonnene oder durchgeführte Innovationsprojekte sich Fördermittel holen kann und habt erkannt, hey, das passt ja perfekt zusammen, das sollten wir auf jeden Fall für uns nutzen. Ist das so einigermaßen gut auf den Punkt gebracht?
Ja, wir haben das an der Stelle genauso erfahren, dass das eine Möglichkeit ist. Wir wollten uns insgesamt mit dem Thema beschäftigen, sind also, wie man das mit jedem guten Thema macht, mal mit einer Internetrecherche gestartet, sind dann auf verschiedene Webseiten von Förderstellen auch gestoßen, haben auch Bekannte befragt. Wir wollten uns ein Bild machen und innerhalb dessen ist dann auch recht schnell klar geworden, okay, das ist ein sehr breites Feld, es gibt sehr viele unterschiedliche Programme, Institutionen, die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Und wir haben dann, so wie wir das auch in anderen Disziplinen machen, überlegt, okay, können wir das mit einer Zusammenarbeit mit Experten beschleunigen, professionalisieren oder überhaupt erst effektiv gestalten, gerade mit Hinblick auf auch Zusagen für solche Förderungen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach Unterstützung und sind auf ConsiderAid gestoßen. Und ich würde sagen, ein wesentlicher Punkt war, dass wir diese ganzen Antragskriterien viel besser verstanden haben, Dokumente, die wir brauchen, besser zusammenstellen konnten. Denn weshalb holt man sich Experten an Bord? Man möchte sich auf seine eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass man aber diesen parallelen Prozess trotzdem hinbekommt und diese formalen Anforderungen erfüllt.
Ja. Also ihr hattet niemanden bei euch im Team, der für dieses Thema Fördermittel irgendwie abgestellt gewesen wäre oder so, sondern ihr musstet das irgendwie mit den Boardmitteln, die ihr hattet, wo ja vor allem sehr viel technische Kompetenz und Innovationskompetenz da ist, dann noch on top irgendwie bewältigen, dass diese Fördermittel beantragt werden. Und so wie ich dich höre, sagst du, naja, man hätte das möglicherweise schon hingekriegt, weil es ja auch keine Raketenwissenschaft ist, aber es hätte Zeit gedauert, sich einzuarbeiten. Man hätte vielleicht Umwege in Kauf nehmen müssen, mangels Erfahrungswissen, das man so einfach nicht an Bord hatte. Und es war der aus eurer Sicht erfolgswahrscheinlichere, erfolgsträchtigere, schnellere, effizientere Weg, das mit externer Unterstützung zu machen, die euch sozusagen durch diesen Prozess begleitet. Ja.
Ja, also genau das ist am Ende der Hintergrund. Wir haben ein tolles Team, wir haben motivierte Kollegen, aber ich glaube, dass man jemanden, der diese Prozesse kennt, einordnen kann, bei welchen Fördermöglichkeiten sind, welche Themen überhaupt platzierbar oder sinnvoll, erspart man sich im Zweifelsfall auch einige Iterationsrunden, ja, wenn man das einfach vorab gewusst hätte. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Und wenn du so auf den Prozess zurückblickst, weil das ist eine Frage, die häufig auch aufkommt, ist ja, wie viel Arbeit habe ich dann letzten Endes selber noch damit, ne? Wenn ich mir da so einen Förderberater ranhole, macht er dann alles für mich, muss ich gar nichts mehr beitragen? Wie würdest du es rückblickend beschreiben?
Na, also gar nichts machen ist, glaube ich, schwierig. Dann müssten die Kollegen ja bei uns intern an Bord sein. Am Ende des Tages ist man weiterhin Owner von dem Thema. Geht ja auch nicht anders, weil bei einem selber das Projekt liegt, man selber hat die Erfahrung, man selber weiß, was man technisch gemacht hat, was organisatorisch los ist. Man muss auch versuchen, natürlich die Struktur finanztechnisch, controlling-technisch da weiterhin abzubilden. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber die Guidance, die Zusammenarbeit und die Sparring-Partner, die man damit hat.
Okay, also Ownership, wie du es genannt hast, das selbst schon in der Hand halten, diese Schnittstelle abbilden, dass Information auch an den Fördermittelberater, an den Experten geht, der das ja dann quasi sozusagen das Fördermitteldeutsch übersetzt, aber der den Input braucht, weil er sich ja nicht aus den Fingern saugen kann und selber nicht der Subject Matter Expert für die Innovationsthemen ist. Das ist wiederum euer Beritt und euer primäres Thema. Verstehe. Und kannst du sowas wie einen Vergleich ziehen, was so eine Abschätzung, und du sagst, wenn wir es allein gemacht hätten, hätte es doppelt so lang, dreimal so lang, viermal so viel Aufwand bedeutet. Hast du da irgendwie ein Gefühl, dass wie viel man dadurch einsparen konnte an eigenen Invest, an zeitlichen?
Also ich glaube, dass das eine recht schwierige Frage ist zu beantworten, das quantitativ zu beantworten. Aber ich kann mal ein Beispiel nennen, was so eine Hürde oder eine Herausforderung war, die man sonst nicht. Also etwas Konkretes, weil mir das auch ziemlich stark hängen geblieben ist. In einem der Bewerbungsschritte, wenn es um die Beschreibung des Projektes geht, die wir natürlich machen müssen, weil das eben auch kein anderer kann, würde jeder gute Produktmanager oder Projektleiter sein Projekt so beschreiben, welche neuen Fähigkeiten und Funktionen diese Entwicklung mit sich bringt und welche übergeordneten Ziele erreicht werden. Und die Herausforderung war an der Stelle aber mal eine ganz andere, denn was wichtig ist, dass man für dieses Fördermittel die Schwierigkeiten der Entwicklung herausstellt und das Entwicklungsrisiko beschreibt. Und ja klar, innovative Entwicklungen haben immer ein hohes Risiko, weil nicht immer klar ist, ob es genauso klappt, wie man sich das Ganze vorstellt. Und in genau diesem Punkt war das eine tolle Zusammenarbeit, weil das eine große Stolperfalle ist, weil der Gegenüber muss verstehen, was wir da eigentlich machen, was wir beschreiben wollen. Und dass das Risiko beschrieben werden muss, ist nicht ganz klar gewesen. So konnten wir aber gemeinsam uns da austauschen und auch mal das Feedback kommen, dass, so wie ihr mir das jetzt gerade geschickt habt, das ist ganz schön technisch, das verstehe ich nicht, das müssen wir nochmal umschreiben. Kannst du hier nochmal das Risiko besser beschreiben? Und das war auf jeden Fall ein Learning. Und das war gut. Ich glaube, dass wir uns, um deine Frage an der Stelle zu beantworten, da einige Iterationsrunden allein beim Schreiben gespart haben.
Ich finde das eine schöne Brücke zu diesem zentralen Dreh- und Angelpunkt im Bereich der Innovationsförderung. Denn technische Risiken sind, ihr Vorhandensein ist eine wesentliche Voraussetzung, dass Innovationsförderung überhaupt gewährt wird. Und ich kann mich erinnern, als ich vor fast 20 Jahren mit Fördermitteln begonnen habe, dachte ich mir auch so, ich beschreibe natürlich das Projekt so schön und so aussichtsreich und so genial wie möglich und dass alles klar ist und funktionieren wird und großartig wird. Und ich hatte dann ja auch Zusammenarbeit mit Externen und mit Projektträgern viel gesprochen und mir sehr viel Infos eingeholt und habe eine Zeit lang auch dran gekiefelt, weil mir die immer gesagt haben, ja, aber sie müssen die Risiken klarer herausarbeiten. Und was sind denn die technischen Risiken? Es geht nicht darum, ob das wirtschaftlich Erfolg haben wird oder sonst was. Und ich hatte immer so die Befürchtung, ja, wenn ich zu sehr auf die Risiken eingehe, dann werden die Leute sagen, ja, aber das brauchen wir gar nicht fördern, weil das wird eh nichts. Ja. Und heute sehe ich das ganz anders, weil ich auch sehe, dass wenn es mal schief geht, heißt das nicht, dass man beispielsweise die Förderung zurückzahlen müsste, sondern es ist hier so eher so eine Art wissenschaftliche Sicht auch auf das Thema Innovation. Wenn man einen Weg beschreitet, der nicht funktioniert, ist auch das eine Art von Fortschritt. Man weiß einen weiteren Weg, der nicht funktioniert, man kommt aber den Wegen, die funktionieren, durchaus auch näher. Also hat schon eine sehr, sehr, sehr wissenschaftliche Ausprägung fast von diesem Risikobegriff, der hier zugrunde liegt. Und ich glaube, es ist eine Stolperfalle für viele, wenn man da anfängt, dass man eher Projektmarketing als Fördermitteldeutsch dann an den Tag legt. Super, dass du darauf eingegangen bist. Sehr, 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 sehr schöner Einblick. Sag mal, Zusammenarbeit jetzt mit dem Fördermittelberater, das man dazu liefern muss, hatten wir gerade thematisiert. Wie sah es denn intern bei euch aus? Wie habt ihr euch da aufgestellt, orchestriert, die Rollen verteilt, um das so hinzukriegen, dass man eben diesen zusätzlichen Handlungsstrang, Fördermittel, Akquise, Innovationsfinanzierung auch wirklich bewältigt kriegt? Wie habt ihr das gestaltet?
Also was, glaube ich, auch immer klar ist, niemand schafft es alleine, keine Abteilung schafft es alleine. Deshalb haben wir uns frühzeitig bemüht, da ein Team aufzubauen aus verschiedenen Mitgliedern. Wichtig natürlich die Entwicklungsabteilung, die das technisch vorangetrieben haben, die Projektbeteiligten organisatorisch und Kollegen aus dem Finance-Bereich und Controlling-Bereich, dass wir also auch die richtigen Dokumentationen am Ende zusammenstellen können und das, weil es ja eben einen steuerlichen Anteil hat, am Ende des Tages das auch alles korrekt machen. Wir haben das aus dem Produktmanagement heraus übernommen, dass wir das steuern in der Organisation. Rückblickend hat das auch sehr gut geklappt. Und wir haben es auch geschafft, dass wir das durch diese Verteilung der Aufgaben gut im Tagesgeschäft unterbekommen haben. Ich würde aber auch sagen, dass wir, um das mal andersrum zu betrachten, dem Thema einfach eine Priorität eingeräumt haben. Denn ich glaube, dass wer innovativ sein will und an der Stelle auch wachsen möchte, der muss das aktiv fördern und dann sich auch Zeit für solche Themen nehmen. Ich glaube, dass insgesamt die Dokumentation und die Abstimmungen, die dazugehören, bei uns gut liefen, weil wir einfach auch eine tolle Teamleistung hier erbracht haben. Und das spiegelt, glaube ich, auch insgesamt unser Unternehmensklima wider, dass wir sowas immer gemeinsam schaffen, wenn Themen vor der Tür stehen. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir das in eine zentralere Rolle in der Organisation in Zukunft einbinden.
Das Thema Fördermittelakquise meinst du da, dass man das stärker
genau, genau, dass man das zentral aufstellt.
Okay, also das wäre auch vielleicht, also bleiben wir gleich bei diesem Blick in die Zukunft. Die Erfahrung klingt zumindest so, war nicht so negativ, dass man jetzt sagen würde, machen wir nie wieder, sondern eher umgekehrt. Da ist scheint Appetit aufgekommen zu sein und das Interesse, sich da weiter in diese Richtung zu orientieren, oder?
Ja, doch, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben, das war jetzt der erste Schritt im Bereich dieser Fördermittel. Das hat gut geklappt. Ich glaube, dass wir auch viel gelernt haben. Wir haben, was ich eigentlich toll fand, da ein bisschen an unserem Mindset gedreht. Denn der ganz natürliche Prozess ist, dass man für seine Projekte etwas budgetiert. Und was wir jetzt hier erreicht haben, ist, dass wir ein zusätzliches Budget ermitteln konnten, bei denen wir Teile unserer Entwicklung auch einfach vorziehen können. Mhm. Und das macht, glaube ich, Ingenieure, Entwickler, die an solchen Themen dran sind, total glücklich, wenn man sagen kann, wir konnten ein Thema vorziehen. Und auch das Erfolgserlebnis selber, einen Antrag, eine Förderung zu erhalten, innerhalb des Unternehmens eine total positive Ausstrahlung. Und deshalb glaube ich, dass wir das Thema auch weiterentwickeln werden. Wir haben viele, viele Entwicklungsideen in der Pipeline. Wir haben Projekte in der Pipeline, die auch heute, wo heute auf den Märkten noch keine Lösungen für Instandhaltung der Schiene flächendeckend angeboten werden. Und deshalb, da werden wir auf jeden Fall weitermachen. Wir wollen noch viele innovative Projekte umsetzen.
Also ein echter Schlüsselaspekt, Ziele oder Meilensteine, Entwicklungsschritte vorziehen durch zusätzliches Budget, das man sich geschaffen hat. Mega. Also ganz, ich glaube, das kann sehr inspirierend sein für viele, die das hören, zu sagen, ah ja, okay, es wird nicht nur billiger, unter Anführungszeichen, ich spare mir was, sondern ich kann dann mehr machen, ich kann Dinge schneller umsetzen. Meinst du, man kann diesen Effekt, also dass das beim ersten Mal so wirkt, klar, aber geht jetzt nicht Controlling her und sagt bei der nächsten Budgetrunde fürs nächste Projekt, ja, und wo sind die eingepreisten Fördermittel?
Also ich glaube, das hängt ganz vom Unternehmen ab, wie man am Ende des Tages damit umgeht. Ich glaube, man sollte versuchen, das Mindset dahin zu bekommen, dass es hier ein Enabler für genau diese weiteren Entwicklungen am Ende des Tages sein kann, dass man zusätzliches Budget zur Verfügung stellt. Wir bei Foslo können als gesundes Unternehmen sagen, wir können uns selber finanzieren, auch in den Entwicklungen, aber mehr Entwicklungsbudget zur Verfügung zu haben, heißt auch immer, Dinge zu beschleunigen und nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass man stark versuchen sollte, in dem Mindset zu bleiben und das Ganze eben nicht nur als reine Kostenreduktion zu sehen, was sicherlich von Anfang an, wenn man also so ein Projekt von Anfang an mit einer Förderung verknüpfen will, auch gleich in einen Case mit reinfallen kann, indem man dann sagt, okay, ich habe halt hier einen deutlich besseren Outcome, weil ich woanders noch Budget dazu bekomme. Solange man, glaube ich, in dem Mindset bleibt zu sagen, wir wollen unsere Ziele vorziehen, wir wollen schneller werden, wir wollen innovativer unterwegs sein und das in kürzerer Zeit. Ich glaube, das ist der wesentliche Schlüssel.
Alright. Sehr gut. Und dieser Weg, jetzt Fördermittel quasi die Chance zu sehen, ah, ich kann mir das rückwirkend holen und ich habe jetzt schon was Innovatives gemacht, dann hole ich mir das Budget über den staatlichen Zuschuss. Man kann es ja für die Zukunft möglicherweise auch für noch stattfindende, also für die Zukunft geplante Projekte ins Auge fassen. Wie wollt ihr euch da aufstellen? Ist es eher weiterhin der Weg rückwirkend oder gibt es da auch andere Überlegungen?
Dadurch, dass wir jetzt gutes Ergebnis hier, ein Erfolgserlebnis hatten und wir viele innovative Projekte haben, wollen wir unseren Blick an der Stelle auch erweitern. Es muss nicht rein jetzt auf die rückwirkende Variante fokussiert werden. Wir haben sicherlich auch Projekte in der Pipeline, wo wir heute mal schauen können, ob nicht auch andere Institutionen oder Förderungswege möglich sind, um andere Projekte zu supporten, vorzuziehen, zu beschleunigen. Also da, denke ich, werden wir noch weiter unterwegs sein, als uns nur auf ein Förderprogramm zu beschränken.
Okay, sehr cool. Und weil du diesen, also ich bin sehr begeistert von dieser Perspektive zu sagen, ich kann Dinge vorziehen, ich kann schneller vorangehen und mehr in kürzerer Zeit machen durch die Fördermittel. Du hast ein paar Mal schon auf eure Kultur, auf euer Teamgefüge, auf den, ich fasse es mal vielleicht so als Spirit zusammen, den ihr da im Unternehmen rund um das Thema Innovation auch habt. Habt ihr das irgendwie gefeiert, als dann die Förderung kam, dass man sagt, hey, das ist ja also eine Anerkennung inhaltlich, ein Zuspruch von zusätzlichen Mitteln ist schon richtig eine geniale Gelegenheit, mal auch die Korken knallen zu lassen sozusagen?
Also ich glaube mal, unabhängig jetzt von diesem einen Ereignis, Erfolge zu feiern, das kommt bei einigen Unternehmen vielleicht auch zu kurz. Ich sehe auf jeden Fall immer zu, dass wir mit unseren Teams, mit den Entwicklungsteams solche Erfolge auch feiern, weil das einfach ein wesentliches Mittel ist, um alle Kollegen gemeinsam als Team zu verbinden und auch weiter in Zukunft so eng, wie wir heute und so unterstützen, wie wir bei Fossil unterwegs sind, das auch genauso aufrechtzuerhalten, ist ein wesentlicher Schlüssel, Dinge zu feiern, würde ich sagen.
Sehr geil. Also Party on, kann man allen anderen auch nur empfehlen, jetzt ob mit Förderung oder ohne Förderung, aber finde ich auch, ich erwische mich dann ja selber manchmal und sage, okay, es gelingt was, Haken dran, auf zum nächsten, oder man jappelt eh schon wieder dem nächsten Ziel hinterher. Aber das Zelebrieren ist schon auch super wichtig und braucht den Raum, die Zeit, die Gelegenheit, das Zusammenkommen und dann sich drauf einlassen. Das sind schon auch immer schöne Erfahrungen, die man dabei macht.
Auf jeden Fall.
Was ja für mich dann echt so eine Lieblingsfrage ist, weil ich ja dann häufig bei uns im Unternehmen wenn dann die Ergebnisse da sind, ich sehe die Erfolge, aber ich weiß im Detail manchmal gar nicht mehr, wie haben die das überhaupt hingekriegt, ja? Und ist so für solche Möglichkeiten, wenn man am Feiern ist, auch eine geile Frage, die Leute einfach mal zu fragen, sagen wir, wie habt ihr das eigentlich geschafft? Wie habt ihr das hingekriegt? Und es ist toll, was da, wie die Gesichter dann auch strahlen, wenn sie erzählen können und dann auch merken, ey, mich begeistert das, auch diese Stories zu hören, wie das funktioniert hat, was man dabei auch für Herausforderungen lösen musste, weil das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Ne? Richtig, richtig schön. Ich würde so zum Abschluss gerne auf ein Thema noch kommen. Jetzt hast du eine sehr frische Erfahrung gesammelt, innovativ unterwegs gewesen, auf ein Förderinstrument gestoßen, das interessant ist, diese Möglichkeit rückwirkend, die ja wirklich auch in Deutschland wirklich ein Paradigmenwechsel seit 2020 ist, das gab es davor gar nicht. Was würdest du anderen Unternehmen empfehlen, die also quasi in eurem Stadion oder Status von vor anderthalb Jahren sind? Was sollten die aus deiner Sicht tun?
Ich glaube, dass man das Thema Förderung angehen sollte. Man sollte anfangen, sich zumindest damit auseinanderzusetzen und diese Betrachtung als zusätzliche Belastung oder auch als bürokratische Hürde nicht zu ernst zu nehmen. Ich würde sagen, dass gerade im Rückblick diese Mischung aus internen und externen Kollegen als Sparringpartner die Erfolgsquote an der Stelle auch deutlich erhöhen können. Und alles, was man ein erstes Mal macht, wird beim zweiten Mal leichter. Also die Learnings, die vorbereitenden Tätigkeiten für Folgeprojekte werden auf jeden Fall den Aufwand reduzieren, wenn wir nochmal in ein Förderungsprogramm einsteigen. Wir wissen viel besser, welche Fragen wir von Anfang an stellen müssen, worauf wir achten müssen. Deshalb würde ich das auch weiterhin mit einem Experten, also mit einem Externen machen, weil wir an der Stelle, glaube ich, uns Iterationsrunden sparen. würde auch sagen, dass für mich währenddessen des gesamten Prozesses sich der Blick auf die Förderung gewandelt hat. Ich selber sehe die Förderung jetzt auch viel mehr als Mittel, in Zukunft unsere innovativen Themen voranzubringen. Also würde ich zusammenfassend sagen, es lohnt sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und keine Angst zu haben vor dem Aufwand. Das ist machbar.
Sehr gut. Also das nehme ich als großartiges Schlusswort. Vielen Dank, dass du bereit warst, hier Auskunft zu geben, doch über auch tiefgehende, offene Themen. Wie habt ihr euch dem genähert? Was waren Herausforderungen? Wie habt ihr den Prozess gestaltet? Interne Aufgabenverteilung. Es war, glaube ich, ein schöner Durchmarsch durch diese erste Erfahrung mit Fördermitteln, die ja sehr positiv ausgefallen ist, und der klaren Empfehlung: Packt das an, Leute. Es ist mehr Chance als Risiko. Und wenn man sich die Orientierung holt, um da gut durchzukommen, dann hat das auch wirklich gute Aussichten, wirklich für die meisten auch erfolgreich zu laufen. Und Tatsache ist, fast 90% der Unternehmen, die antragsberechtigt und förderfähig wären, nutzen diese Instrumente heute nicht. Ich sage dann gerne, das ist teilweise echt so wie der Wunsch, mehr Steuern zu zahlen. Den kann man ja in Teilen auch haben, wenn man sagt, manche Aufgaben mag der Staat vielleicht auch besser machen als man selbst. Ich glaube, wir haben alle in unseren Unternehmen auch gute Ideen, was man mit zusätzlichen Budgets machen kann, wie man Ziele vorziehen kann. Geniale Perspektive, mehr erreichen, schneller erreichen und auch diese Lust am Entwickeln und am Innovativsein befeuern zu können, dadurch, dass budgetäre Mittel da sind. Vielen, vielen Dank für den Einblick, Gerrit. Hat sehr viel Freude gemacht, mit dir das zu besprechen.
Sehr gerne. Mir auch. Und ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit.
Das machen wir.